Wir hören jetzt die Lesung aus Markus 1, die Verse 14 bis 38. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am Galiläischen See entlang ging, sah er Simon und Andreas, dessen Bruder, wie sie ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen: Folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, wie sie im Schiff die Netze flickten. Auch sie rief er gleich. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Boot und folgten ihm. Dann gingen sie nach Kapernaum hinein, und gleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie waren sehr erstaunt über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Dort in ihrer Synagoge war ein Mann, besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sagte: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn und schrie mit lauter Stimme und verließ ihn. Da entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander fragten: Was bedeutet das? Was ist das für eine neue Lehre? Er gebietet mit Vollmacht den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und die Nachricht von ihm verbreitete sich schnell überall in der ganzen Umgebung Galiläas. Danach gingen sie aus der Synagoge und kamen mit Jakobus und Johannes ins Haus des Simon und Andreas. Und Simons Schwiegermutter lag da nieder und hatte Fieber. Und gleich erzählten sie ihm von ihr. Und er ging zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sofort und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele Kranke, die an verschiedenen Krankheiten litten, trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Und er sagte zu ihnen: Lasst uns in die nächsten Städte gehen, damit ich dort auch predige, denn dazu bin ich gekommen. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, weil du kein stummer Gott bist, sondern ein lebendiger Gott, der redet. Und wir wollen nun auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst. Hilf uns dabei durch deinen Geist und um Jesu willen. Amen. Was würde es brauchen, um das Böse in der Welt zu besiegen? Das wäre sicherlich ein komplexes Unterfangen. Aber wie wir letzte Woche schon gesehen haben, fängt es damit an, dass man den ständigen Verlockungen widerstehen können muss, mit denen uns das Böse jeden Tag neu konfrontiert. Aber man braucht auch nicht lange, um festzustellen, dass das für uns ein Ding der Unmöglichkeit ist. Aber bei Jesus ist das anders. Er ist der Sohn Gottes Und als er in der Wüste vom Bösen versucht wird, da kann er widerstehen. Und daraus erwächst Hoffnung. Hoffnung, dass das Böse in dieser Welt nicht das letzte Wort hat. Allerdings ist es natürlich nicht genug, nicht selbst im Bösen zu verfallen. Und Markus verkündigt die gute Botschaft, dass Jesus Christus alles getan hat, um uns vom Bösen zu befreien. Und was wir dazu im heutigen Abschnitt sehen, kann man in drei Punkte zusammenfassen. Nämlich erstens, dass wir die Vollmacht von Jesus Christus erkennen. Zweitens, dass wir sehen, wozu er sie gebraucht. Und drittens, zu sehen, wie er dadurch Gottes Reich baut. Schauen wir uns das der Reihe nach an. Und der erste Punkt lautet, Jesus hat Vollmacht in Gottes Reich. Als Leser des Markus-Evangeliums haben wir den Vorteil, dass wir von vornherein das wissen, was die Menschen, denen Jesus begegnet, erst noch herausfinden müssen. Und das ist die Vollmacht von Jesus. Hier am Anfang sehen wir also, dass Jesus nicht von Menschen erkannt wird, als der, der er ist, sondern von unreinen Geistern, also von seinen Gegnern. In der Lesung haben wir das gerade eben schon in Kapitel 1, Vers 24 gesehen, wo ein unreiner Geist ausruft, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und das Gleiche geschieht noch einmal am Ende des Predigtabschnittes in Kapitel 3, den ihr jetzt vielleicht schon zu Hause gelesen habt, aber den wir nicht abgedruckt haben. Auch dort wird Jesus als Sohn Gottes erkannt und das ist so eine Art Inclusio, wie heißt das auf Deutsch? Eine Klammer um diesen Text. Auf uns wirkt die Vorstellung von unreinen Geistern, von Dämonen sicherlich seltsam und ungewohnt. In der westlichen Welt fehlt uns dafür das Bewusstsein für die geistliche Welt, die unsichtbar um uns herum besteht. Vielleicht erscheint uns das sogar als primitiv. Aber gerade Missionare aus anderen Teilen der Welt berichten oft glaubwürdig von Phänomenen, die nahelegen, dass die geistliche Welt nicht einfach dadurch verschwindet, dass wir sie ignorieren. Und vielleicht brauchen wir in diesem Bereich Entwicklungshilfe aus den vermeintlich weniger entwickelten Teilen der Welt. Aber wie dem auch sei, in Jesus begegnen wir dem, der Vollmacht hat über diese unsichtbare geistliche Welt, von der wir so wenig wissen. Wir brauchen keine Angst vor dieser Welt haben. Jesus hat Vollmacht. Jesus treibt Dämonen aus. Er gebietet unreinen Geistern, wie wir es hier in diesem Abschnitt sehen. Und das mag uns seltsam und fremd erscheinen, aber auch den Menschen damals, die mit dieser geistlichen Welt sehr viel vertrauter waren, wirkt es wie ein Schock. Und in Vers 27 lesen wir, es entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander fragen, was bedeutet das? Was ist das für eine neue Lehre? Er gebietet mit Vollmacht den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und im nächsten Abschnitt sehen wir, dass die Macht von Jesus sich nicht nur über die geistliche, unsichtbare Welt erschreckt, sondern genauso über die materielle. Wir lesen von Simons Schwiegermutter. Und nur nebenbei, das sagt uns, dass Simon Petrus, also der Apostel Petrus, verheiratet war. Und als seine Schwiegermutter mit einem Fieber daliegt, fasst Jesus sie einfach bei der Hand, richtet sie auf. Und das Fieber verlässt sie. Und man muss sich bewusst machen, welche Wirkung das auf Menschen damals machen musste. Ja, für uns ist ein Fieber keine große Angelegenheit. Ja, wenn es zu hoch wird, nimmt man eine Ibuprofen und gut ist. Aber für die Menschen damals war Fieber eine ernste und potenziell lebensbedrohliche Angelegenheit. Und kein Wunder, dass sie am Abend Schlange stehen vor der Tür, wo Jesus bleibt und alle Kranken zu ihm bringen und er heilt sie alle. Jesus hätte also sein Leben ohne weiteres als erfolgreicher Wunderheiler verbringen können. Aber Jesus erkennt die Gefahr, wenn er sich von Menschen vereinnahmen lässt. Und nach diesem Abend, an dem das ganze Dorf vor seiner Tür versammelt ist, sucht er sich einen einsamen Ort zum Beten. Und darin wird deutlich, Jesus ist es wichtig, dass er nicht auf die Menschen hört, nicht einmal auf die drängendsten Bedürfnisse, sondern auf Gott. Jesus baut kein weltliches Reich, keine weltliche Einflusszone als Wunderheiler, sondern er baut das Reich Gottes. Im Gebet hört er auf Gottes Willen, er macht sich von Gott abhängig. Und das Ergebnis erfahren seine verwunderten Jünger dann in Vers 38, wo er nach all diesem Erfolg als Wunderheiler sagt, lasst uns in die nächsten Städte gehen, damit ich dort auch predige, denn dazu bin ich gekommen. Der Auftrag von Jesus ist offenbar nicht, Ärzte arbeitslos zu machen, zumindest noch nicht. Die Wunderheilungen sind kein Ende in sich. Sie sind nicht die Hauptsache, wegen der Jesus gekommen ist, sondern sie dienen ihm als Mittel zur Verkündigung. Sie zeigen, wozu Jesus seine Vollmacht gebraucht, und zwar um zu befreien. Jesus befreit für Gottes Reich. Das ist unser nächster Punkt. Das Schlüsselwort, das dazu im Text immer wieder auftaucht, ist im Deutschen unterschiedlich übersetzt, aber man kann es grob als verlassen nehmen. Ja, in Vers 26 verlässt der unreine Geist diesen Menschen. Ja, in Vers 31 verlässt das Fieber die Schwiegermutter von Simon. In Vers 42, wenn ihr eine Bibel vor euch habt, im Zettel ist das nicht mehr, weicht der Aussatz von einem Mann, also er verlässt ihn. Also mit anderen Worten, was dieses Verlassen ausdrückt, ist, Jesus befreit Menschen von bösen Einflüssen, von dem er befreit sie für das Reich Gottes. Jesus hat Macht, Menschen von Dingen zu befreien, die sie gefangen halten, die sie davon abhalten, Gott zu dienen und in Gottes Gegenwart zu kommen. Vielleicht gibt es in deinem Leben heute etwas, das dich davon abhält, zu Gott umzukehren, seine Gegenwart zu genießen. Vielleicht bist du gefangen in einem Verhalten, in einem Denken, in bestimmten Empfindungen, die dich von Gott fernhalten. Egal was es ist, Jesus hat Vollmacht, dich davon zu befreien. Und natürlich muss man sich davon auch befreien lassen. Man muss sich ihm unterstellen, aber dazu mehr. Mit seiner Vollmacht befreit Jesus also Menschen für ein Leben mit Gott in seinem Reich. Und nachdem das Fieber von Simons Schwiegermutter gewichen ist, steht sie auf und was macht sie? Sie dient ihm. Und ich denke, das ist ein guter Anlass, dass wir uns überlegen, wofür menschliche Freiheit eigentlich da ist. Wozu befreit Jesus Menschen? Aber wir wissen vom Anfang der Bibel, dass Gott alle Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Vom Anfang des Markus-Evangeliums wissen wir außerdem, dass Jesus Christus auf eine Weise, die er nicht weiter erklärt, selbst Herr ist. Also sprich, Gott in menschlicher Form. Das heißt, in Jesus sehen wir einerseits, wie Gott ist. Und wenn Jesus dem Bösen widersteht und Krankheiten heilt und Menschen befreit, erkennen wir daran, dass Gott ein Gott ist, der Menschen dient. Das ist die eine Seite. Aber gleichzeitig ist Jesus auch als Mensch das Ebenbild Gottes in Reinform. Er zeigt uns, dass wahres Menschsein ebenfalls bedeutet, selbstlos zu leben und, das heißt, zu dienen. So ist Gott und das ist unsere Berufung. Jesus befreit Menschen zum wahren Menschsein. Im Ebenbild Gottes, und wenn die Schwiegermutter vom Fieber befreit aufsteht und unmittelbar Jesus dient, sehen wir darin ein Stück ihrer Gottes-Ebenbildlichkeit wiederhergestellt. Im Markus-Evangelium fügt sich diese eine Begebenheit, wie oft der Fall ist, zu einer Gesamtbotschaft zusammen. Und diese Gesamtbotschaft wird deutlich, wenn Markus sich als nächstes mit einer Angelegenheit beschäftigt, die wahrscheinlich die meisten Menschen und vielleicht auch die meisten von uns gerne ausblenden. Wenn Menschen geschaffen sind, um den dienenden Gott wiederzuspiegeln, braucht man nicht lange, um zu merken, dass wir das oft und vielleicht sogar meistens nicht tun. Einerseits gibt es Dinge wie das Fieber oder unreine Geister, die Menschen davon abhalten, aber es ist natürlich auch wahr, wenn wir einen Moment innehalten, dass im Alltag doch meistens jeder sich selbst der Nächste ist. Und die Bibel bezeichnet das als Sünde. Und daran zerbricht die Ebenbildlichkeit, denn Gott ist nicht sich selbst der Nächste. Durch Sünde, wenn wir an uns selbst zuerst denken, laden wir Schuld auf uns und dafür droht uns Strafe. Aber im nächsten Abschnitt sehen wir einen weiteren Aspekt, wozu Jesus seine Vollmacht in Gottes Reich gebraucht. Er gebraucht sie, um Sünde zu vergeben. Jesus vergibt Sündern und macht so den Weg für sie frei ins Reich Gottes. Ich will an dieser Stelle kurz die Begebenheit auf der rechten Seite des Handzettels zusammenfassen. Ja, Jesus befindet sich wieder in Kapernaum und wieder ist das Haus, wo er sich befindet, zum Bersten gefüllt. Und auch hier legt er wieder die Betonung auf die Verkündigung von Jesus, nämlich Vers 2, dort heißt es, er verkündigte ihnen das Wort, also die Botschaft vom Reich Gottes. Und was als nächstes geschieht, zeigt auf wunderbare Weise, wie Jesus Wunder dazu gebraucht, um seine Verkündigung zu untermauern. Ja, das Haus ist gerammelt voll und es ist schier unmöglich, diesen Gelähmten, von dem diese Geschichte handelt, zu Jesus zu bringen. Noch dazu auf einer Bahre, die von 4 Leuten getragen werden muss. Das ist wie mit einem 38-Tonner durch eine Altstadt zu fahren. Es ist unmöglich. Ja, aber davon lassen sich die 4 Träger nicht abhalten. Ja, sie klettern aufs Dach, brechen ein Loch durch das Dach, lassen den Gelähmten direkt vor Jesus hinunter. Und was als nächstes geschieht, lässt den Anwesenden den Atem stoppen. Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn Jesus Glauben sieht, vergibt er Sünden. Das ist die wunderbare Botschaft in diesem Abschnitt. Aber was uns den Atem stocken lassen sollte, ist der Anspruch, den Jesus damit verknüpft. Denn wer kann Sünden vergeben außer Gott selbst? Auf Gotteslästerung steht damals die Todesstrafe und dieser Vorwurf steht nun gegen Jesus im Raum. Darf er das? Und eben an der Stelle untermauert Jesus seine Worte, seinen Anspruch, seine Vollmacht durch ein Wunder. Er heilt den Gelähmten einfach so, mit einem Wort. Und wer kann dagegen argumentieren? Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Jesus hat Vollmacht, dir deine Sünden vollkommen zu vergeben. Was sagt uns diese ganze Episode also über das Reich Gottes? Menschliche Sünde ist die große Barriere zwischen uns und Gott. Sie hält uns davon ab, in sein Reich zu kommen. Wer an sich denkt, hat in Gottes Reich nichts verloren, denn Gottes Reich dreht sich um andere, um selbstlose Liebe. Und wenn Jesus allerdings Glauben in Menschen sieht, dann befreit er sie von dieser Barriere, die sie davon abhält, in Gottes Reich zu kommen. Er befreit von Schuld und Sünde. Er räumt den Weg frei, damit Menschen ohne Angst in Gottes Reich leben können. Und das gilt dir und mir. Wenn wir im Glauben zu Jesus kommen, gilt dieser Zuspruch garantiert uns. Was hier also geschieht, ist ein absoluter Höhepunkt, gleich am Anfang des Markus-Evangeliums. Wie sich das genau ausspielt, sehen wir natürlich noch im Verlauf des Markus-Evangeliums. Aber hier ist Markus auch noch nicht am Ende dessen, was er über die Beziehung von Jesus zu Sündern sagen möchte. Jesus hat Vollmacht zu vergeben. Und im nächsten Abschnitt sehen wir, dass Jesus Sünder nicht nur bei sich toleriert, sondern dass er bewusst Zeit mit ihnen verbringt. Und seine Begründung, ich glaube, wir haben sie hier auch auf der nächsten Folie, seine Begründung lautet so, Vers 17 in Kapitel 2. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße, das heißt Sünder zur Umkehr zu Gott. Wenn wir also wissen wollen, welche Art von Leuten Jesus in Gottes Reich beruft, aus welchen Leuten das Reich Gottes, mit welchen Leuten das Reich Gottes bevölkert ist, bekommen wir hier die Antwort: Es sind Sünder. Jesus füllt sein Reich mit denen, die genau wissen, dass Gottes Maßstab nie, auch nur im Entferntesten, gerecht werden. Jesus bietet Sündern exklusiven Zugang zu seinem Reich an. Es ist ein Skandal. Jesus füllt sein Reich ausdrücklich nicht mit Leuten, die der Ansicht sind, dass sie selbst einen Platz darin verdient haben oder sich verdienen können. Nicht die Guten und Starken und Gerechten ruft er, und schon gar nicht zur Umkehr zu Gott, einfach aus dem Grund, weil es diese Menschen nicht gibt. Es gibt keine Guten und Starken und Gerechten, die keine Umkehr brauchen. Stattdessen verspricht er Sündern, die an ihn glauben, die Vergebung ihrer Sünden. Überlegt euch, was für einen Unterschied das für das Reich Gottes macht. Die Starken und Gerechten, wie würden sie sich im Reich Gottes aufführen? Sie würden sich selbst feiern. Wie gut sie sind, wie wunderbar. Befreite Sünder dagegen werden nicht sich selbst loben. Sie werden Gott preisen. Dafür, wie gut er ist. Dafür, dass er einfach so aus freien Stücken Sünden vergibt. Das Reich Gottes besteht aus geretteten Sündern, die Gott voller Freude und Dankbarkeit preisen. Und ich hoffe, das ist auch deine Erfahrung. Wir haben nun einzelne Puzzlestücke gesehen, die sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen lassen, fast zumindest. Aber schauen wir uns nun an, wie Jesus dadurch das Reich Gottes baut und was das für uns bedeutet. Der dritte Punkt lautet, ich glaube, es ist der vierte, Entschuldigung, Jesus beruft in Gottes Reich. Und was wir uns unter diesem dritten Punkt anschauen müssen, ist das Thema Nachfolge. In der Lesung haben wir schon gesehen, dass der Anfang dieses Predigtabschnittes mit der Nachfolge beginnt. Damit beginnt, dass Jesus Menschen zur Nachfolge aufruft. Und auch der mittlere Teil in Kapitel 2 drehte sich um den Ruf zur Nachfolge. Jesus ruft Sünder zur Buße. Und wenn wir ans Ende springen zu Kapitel 3 und Vers 13, wer eine Bibel vor sich hat, dann sehen wir, dass er auch mit dem Ruf von Jesus endet. Dort lesen wir, danach ging er auf einen Berg und rief zu sich, die er wollte. Und sie kam zu ihm. Bis jetzt haben wir uns sozusagen Christus angeschaut, als denjenigen, der Vollmacht hat. Und nun sehen wir ihn als denjenigen, der zur Nachfolge aufruft. Und wofür Nachfolge steht, wollen wir in drei Punkten anschauen. Nämlich loslassen, abbiegen und ankommen. Schauen wir uns loslassen an. Das ist der Anfang des Evangeliums. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, dass das Wort verlassen ein Schlüsselwort in diesem Abschnitt ist. Ja, Jesus hat Menschen von Geistern und von Fieber befreit, ja, sie wurden verlassen. Als er dem Gelähmten im Mittelteil seine Schuld vergibt, ist es das gleiche Wort. Seine Sünde hat ihn verlassen. Und auch die Jünger am Anfang, als Jesus ihnen folgt mir nachzuruft, heißt es, sie verlassen ihr altes Leben. Man könnte sagen, auch das ist eine Form von Befreiung zur Nachfolge. Ja, Jesus beruft seine Nachfolger zu einem neuen Leben. Er beruft sie zum Dienst an Gottes Reich und das bedeutet, dass sie das alte, das sichere, das bequeme Leben loslassen müssen. Jesus nachfolgen heißt, Gewohntes zurücklassen, von Bequemem abzulassen und sich ganz auf Nachfolge zu konzentrieren. Was Nachfolge dabei in einer konkreten Situation bedeutet, erschließt sich nicht immer auf völlig offensichtliche Weise. Aber hier geht es um das Grundsätzliche. Und dieses Grundsätzliche lautet, dass man sich von nichts gefangen nehmen lassen darf, außer von Jesus. Jesus Christus ist Herr. Er hat uns befreit. Ihm vertraut man im Glauben sein ganzes Leben an, nicht nur Teile davon. Und das bedeutet loslassen und verlassen. Das ist unser erster Punkt. Was das genau bedeutet, müssen wir im weiteren Verlauf des Evangeliums anschauen. Nachfolge bedeutet auch abbiegen. Das ist der zweite Punkt. Im Mittelteil hat Jesus erklärt, dass er Sünder zur Buße ruft. Und der Gedanke in der Buße ist derselbe wie das Abbiegen. Buße tun steht für einen Sinneswandel und bedeutet, dass man Gottes Herrschaft über das eigene Leben annimmt. Buße tun bedeutet, dass man erstens Vergebung für seine Sünden sucht, aber es bedeutet auch noch mehr als das. Es bedeutet, dass man nicht mehr auf dem alten Weg der Sünde weitergeht, sondern dass man abbiegt, umbiegt. Ja, wer Buße tut, oder wenn jemand Buße tut, dann nimmt das Leben eine neue Richtung, weil man nicht mehr sich selbst an oberste Stelle stellt, nicht mehr selbst sich der Nächste ist, sondern weil man zuerst nach Gottes Willen fragt. Man biegt ab, kehrt um zu Gott. Man ist in die andere Richtung unterwegs. Jesus ruft Menschen loszulassen und abzubiegen. Und vielleicht fragt man sich an dem Punkt, wohin soll das denn führen? In einer Orientierungslosigkeit, wohin bin ich dann überhaupt unterwegs, wenn ich vom Alten loslassen soll und in eine neue Richtung aufbrechen soll? Und die Antwort, wohin das führt, lautet drittens, ankommen. In Kapitel 3, in Vers 13, lesen wir, wie Jesus zum Abschluss dieses Abschnitts auf einen Berg geht. Berge sind wichtig in der Bibel, sie stellen Orte der Herrschaft dar. Und in 3,13 lesen wir, danach ging Jesus auf einen Berg und rief zu sich, die er wollte, und sie kam zu ihm. Also was wir hier zuerst sehen, ist, dass auch der Ruf zur Nachfolge von Jesu Vollmacht erfüllt ist. Wenn Jesus Jünger ruft, wenn Jesus Menschen ruft, dann folgen sie ihm nach. Als Jesus anfangs die Jünger gerufen hat, verlassen sie alles und folgen ihm nach. Sein Ruf hat Autorität. Und auch hier heißt es, Jesus rief zu sich, die er wollte. Und sie kam. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass es sich hier nicht nur um die 12 Jünger handelt, die später seine Apostel genannt werden, sondern Jesus bestimmt diese 12 aus all denen, die zu ihm kommen. Das heißt, es ist ein Bild für Nachfolge allgemein. Und hier sehen wir, Nachfolge bedeutet nicht loslassen in eine Orientierungslosigkeit. So wie ein Astronaut, der schwerelos durch das Weltall trudelt. Das ist nicht loslassen, wie Jesus es hier meint. Und es bedeutet auch nicht, dass man abbiegt auf eine Weise, dass man aus der Kurve fliegt. Das ist auch nicht das, was Jesus im Sinn hat. Diejenigen, die Jesus zu sich ruft, die zieht er auf unwiderstehliche Weise an, zu sich hin. Sie kommen an. Sie finden Ruhe und Friede bei Jesus. Diese Ruhe und diesen Frieden sehen wir im Abschnitt direkt vor am Ende von Kapitel 2. Dort hat Jesus klargemacht, dass er Herr über den Sabbat ist. Sabbat bedeutet Ankommen bei Jesus. Ruhe und Frieden finden bei ihm. Das heißt, man muss nicht mehr rackern und schaffen für ein Leben, das man am Ende nicht halten kann. Man kann loslassen. Man muss auch nicht mehr verbissen an seiner Richtung im Leben festhalten. Man kann abbiegen in die Spur von Jesus. Man muss auch nicht mehr suchen und grübeln über das Leben und seinen Sinn, sondern man ist angekommen bei Jesus. Man findet Ruhe und Frieden bei ihm. Im Markus-Evangelium lernen wir Jesus als Herr über das Reich Gottes kennen. Er gebraucht seine Vollmacht, um Menschen für das Reich Gottes zu befreien. Und er ruft uns auf, loszulassen. Altes loszulassen, in seine Richtung abzubiegen und bei ihm anzukommen. Beim Herr des Sabbats finden wir Sabbatruhe. Und deshalb will ich uns zum Abschluss 3 Impulse zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Nämlich zum einen, von welchen Aspekten deines alten Lebens kannst du diese Woche noch mehr loslassen? Das ist die nächste Folie. Von welchen Aspekten deines alten Lebens? Okay. Zweitens, wo bewegst du dich momentan in eine andere Richtung als Jesus und musst mit seiner Hilfe abbiegen? Wo ruft dich Jesus zur Buße, mit anderen Worten? Und drittens, wie kannst du diese Woche noch bewusster bei ihm ankommen und seine Nähe suchen? Vielleicht im Gebet, vielleicht in seinem Wort, vielleicht auch im Lobpreis. Das ist das Ziel deines Lebens, bei Jesus ankommen. Jesus befreit, Jesus beruft, genau für einen Grund, dass du bei ihm ankommst, in seinem Reich. Und in alledem, in diesen 3 Fragen, sollten wir seine Vollmacht nicht vergessen. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun, sondern wir können vertrauen, dass er uns dabei hilft. Also lasst uns beten, dass Jesus uns zur wahren Nachfolge hilft, dass wir loslassen, dass wir abbiegen und dass wir auch wirklich mehr und mehr bei ihm ankommen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass du ein guter und ein großzügiger Gott bist. Ein Gott, der befreit, ein Gott, der vergibt und ein Gott, der beruft. Und ich möchte für all die beten, die diesem Ruf noch nicht gefolgt sind, dass sie ihn hören und dass sie ihm nicht widerstehen, sondern beim Herrn der Sabbatruhe ankommen. Und ich bete auch für uns, die wir Jesus schon nachfolgen. Hilf uns, mehr und mehr von Altem loszulassen, von dem, was uns zurückhält auf der Nachfolge. Hilf uns zu sehen, wo wir abbiegen müssen, uns von unserer Sünde, von unserem alten Leben abwenden müssen und in die Spur von Jesus einbiegen. Und hilf du uns auch mehr und mehr beim Ankommen, dass wir die Gegenwart Jesu und mit ihm deine Gegenwart in deinem Reich mehr und mehr wahrnehmen und mehr darin leben. Hilf uns diese Woche, stärke uns, dass wir unsere Berufung wahrnehmen und ernst nehmen. Und hilf uns mit deiner Kraft, dass wir in die richtige Richtung gehen. In Jesu Namen. Amen.